Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Und für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Heinrich Weidmann, zusammen mit meiner Frau Franziska. Wir wohnen jetzt in Rheiskirchen. Wir waren für 38 Jahre in Südafrika im Stadtmissionsdienst tätig, haben dort ähnliche Arbeit gemacht wie hier in der Gemeinde am Park in Bad Nauheim, dort in Südafrika unter Deutschsprachigen, die ersten Jahre in Johannesburg, dann in Pretoria und zum Abschluss in Kapstadt. Jetzt sind wir hier und als Rentner, ich habe mal den Pastoren hier gesagt, ich bin Pastor IR, das heißt in Rufweite, und das nützen manche dann insofern gut aus und machen Gebrauch davon, wie auch jetzt Rita Birk, ihre neue Pastorin, hat, die habe ich kennengelernt bei der, wie heißt das, beim Regiotag in Hessen, wo sie eingeführt wurde, auch in den Kreis der Pastoren von Hessen. Und dann hat sie gesagt, oh, könntest du nicht, und so. Und so ist es gekommen, dass ich heute hier bin. Das Thema der Predigt ist schon angeklungen, Leben nach Jesu Prinzip. Seid barmherzig. Und ich dachte mir, als ich ihr Gemeindeprogramm gelesen habe, eigentlich müsste ich das jetzt jedem austeilen. Wir lesen das miteinander. In Kurzform alles gesagt, was zu dem Thema seid barmherzig gesagt werden muss. Damit es uns ein bisschen näher kommt, eine Geschichte zum Einstieg. Erlebnis aus jüngster Zeit. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres kommt Lara von der Unterstufe in die Oberstufe. Dafür muss sie aus ihrer kleinen Dorfschule in die größere Stadt, in die Gemeinschaftsschule. Da gibt es einen Schulbus, der dahin fährt. Und ja, es war verständlich, der Abschied von ihrer Klasse im Dorf, wo sie jeden kannte, ist ihr schon schwer gefallen. Am ersten Schultag im Schulbus, der voll besetzt ist und dann in die Stadt fährt, die da 6 oder 7 Kilometer weiter entfernt ist, kommt sie sich trotz des vollgesetzten Busses ein bisschen einsam und verloren oder auch unbekannt vor. In der Schule, die nun als Gesamtschule wesentlich größer ist als die kleine Dorfschule, findet sie dann irgendwo ihr Klassenzimmer. Da sind schon ein Teil der Mitschülerinnen und Schüler in der Klasse zusammen. Die meisten kennen sich noch vom Vorjahr her, sie ist neu. Die stehen alle zusammen, klüngeln so ein bisschen. Sie wird eigentlich kaum wahrgenommen. Man sieht sie, aber man sieht sie eben, wie man eine Fremde sieht. Man schaut die Person an und wendet sich dann wieder den anderen zu. Als Sitzplatz bleibt ihr in der Klasse in der vordersten Reihe ein Pult und ein Tisch, an den sie sich setzen kann. Als die Glocke zum Unterrichtsbeginn läutet, kommt die Klassenlehrerin herein, begrüßt die Schüler, alle hallo, schön, einander wiederzusehen. Die Klassenlehrerin nimmt wahr, dass Lara und auch noch ein anderer Schüler neu in der Klasse sind, sagt kurz hallo, stellt aber die neuen Schüler nicht irgendwie vor oder fragt nach ihren Namen, sondern beginnt dann sehr zügig mit ihrem Unterricht, sagt, was in diesem Jahr als Lernprogramm alles vorsteht und wie die Dinge so gehen. In der großen Pause hat dann die Klassensprecherin, die in den 2 Stunden vorher neu gewählt wurde, die bringt die Klasse zusammen, alle stehen miteinander und tauschen natürlich aus, wie war es in den Ferien, wo wart ihr, was habt ihr gemacht, und jetzt mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte jeder so seine Erfahrungen. Die Klasse steht zusammen, aber Lara und der neue Schüler bleiben außen vor, kommen irgendwo nicht mit hinein. Ein Schüler aus der Nebenklasse sieht das und geht auf die beiden zu und sagt, hallo, ich bin der und der, er nennt seinen Namen, sagt, ich sehe, ihr seid neu und kommt euch so ein bisschen hier verloren vor. Sagt er, kommt, ich zeige euch mal ein bisschen die Schule jetzt in der Pause. Und er nimmt sie und führt sie herum, damit ihr wisst, wo die Physikraum, Chemie ist und Turnhalle, Bibliothek, dass man so die verschiedenen Räumlichkeiten in der Schule kennenlernt. Als dann die Pausenendglocke klingelt, führt er sie wieder zurück zu ihrer Klasse und sagt, wenn ihr in der nächsten Zeit noch irgendwie Fragen habt oder so, wendet euch an mich. Ich bin immer da und bin ansprechbar für euch. So verging der erste Schultag für Lara an ihrer neuen Schule. Und ich habe mich gefragt, könnte das nicht auch in manchen Gemeinden so passieren, wenn man neu hinkommt, und zwar gesehen wird, aber irgendwo doch außen vor bleibt, keiner einen richtig wahrnimmt oder auf einen zugeht? Seit Beginn der ganzen Corona-Pandemie, die wir sicher alle als leidvoll empfinden, sind die beiden beliebtesten deutschen Begrüßungsrituale, nämlich das einander die Hand geben oder das auch in letzter Zeit neu entdeckt und wiedergewonnene, die Umarmung. Das ist beides weggefallen, verschwunden aus der zwischenmenschlichen Begegnung. Durch die zum Schutz empfohlenen Abstandsregeln erleben viele Menschen auch eine gewisse Beziehungsverlust. Sie haben Angst, einander zu begegnen oder zu nahe zu kommen. Hauskreise und andere Zusammenkünfte, gegenseitige Besuche sowie hier und da gegebene Hilfeleistungen im Familien-, Freundes- oder auch im Bekanntenkreis, die wurden, ich sage mal so, storniert. Zunächst mal ein bisschen auf Abstand gesetzt. Wir können ja nicht, wir dürfen ja nicht, wir würden ja gern, aber die Vorschriften und die Regeln und es dürfen ja nicht mehr als so und so viele und dann kommen all die anderen Fragen der Abtastung. Das ist schon schwierig. Viele Menschen leiden unter der Einsamkeit. Bei manchen spüre ich auch den Wunsch nach Kontakt und nach Beziehung. Aber sie trauen sich es nicht zu sagen. Und dann die gewissen Begegnungsängste. Wie gehen wir damit um? Ich persönlich habe in dem Umkreis, in dem ich mehr oder weniger aktiv bin oder mich bewege, auch in den Gemeinden bei verschiedenen Leuten, nehme einen gewissen Verlust der Beziehung zu Gott wahr. Es geschieht das, was viele früher schon gesagt haben, die nicht zur Gemeinde gingen, die sagen, ich gehe zum Gottesdienst in den Wald, da habe ich auch meine Begegnung mit Gott. Heute empfinden es die Leute einfach, zu Hause zu bleiben, ein bisschen länger zu schlafen und dann eine gute Predigt am Internet anzuhören. Das kann der eigene Gottesdienst sein aus der Gemeinde, aber es gibt ja so große Angebote. Warum muss ich überhaupt noch in die Gemeinde gehen? Ich kann doch meine Beziehung zu Gott alleine führen. Nur Christsein ist nicht aufs Alleinsein angelegt. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes, zunächst in Beziehung zu Gott hin angelegt und dann auch in Beziehung zum Miteinander. Als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er zu allem, was er gemacht hat, es angesehen und gesagt, es war sehr gut. Und wisst ihr, was in der ganzen Schöpfung das Einzige war, was nicht gut war? Dass der Mensch allein ist, war nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Und dann hat Gott den Mitmenschen geschaffen. In diesem Fall dort war es dann die Eva zu dem Adam, die Frau zum Mann oder der Mann zur Frau. Und so war ein Miteinander geschaffen, aus dem dann Familie wurde, Kinder und Kindeskinder. Und deshalb sind wir Menschen nicht in die Isolation gestellt. Später im Hebräerbrief schreibt der Apostel, Leute, achtet aufeinander, dass niemand die Gemeinschaft und das Miteinander versäumt und wegbleibt und abhängt. Also das sind die Dinge, die uns da irgendwo abhanden gekommen sind. Neben der Beziehung zueinander auch bei vielen die Beziehung zu Gott. Durch die Katastrophen, die wir in diesem Jahr erlebt haben, und das betrifft dann nicht nur das Virus, sondern auch sowohl Dürre als auch Feuer, als auch Wasser und Flut, haben viele Menschen plötzlich ihre Ohnmacht und Hilflosigkeit erlebt. Wie machtlos wir gegenüber Naturereignissen und Naturgewalten sind. Wir haben es nicht mehr in der Hand und wir können es nicht kontrollieren. Und in all dieser Hilflosigkeit haben viele Hab und Gut verloren und manche auch das, was wir Deutsche als höchstes Gut bezeichnen, nämlich die Gesundheit ist doch das Wichtigste und das Höchste und das, was ja immer so gesagt wird. Und darüber hinaus manche auch ihr Leben. In der Politik, in den Medien, bei Experten und auch nicht selten bei uns selbst wird dann angefangen, nach Ursachen und Fehlern zu suchen. In der Regel müssen wir doch irgendetwas oder irgendeinen identifizieren können, der an diesem Unheil schuld ist. Und ob das wir Menschen sind, die dann zu viel CO2 ausstoßen und damit eine Klimaerwärmung verursachen und die Schuld an all diesen Dingen ist, so es wird dann immer wieder auf uns zurückgeworfen, wir sind hier die Schuldigen. Und dann werden Sichtweisen und Argumente geäußert, das führt häufig zu gegenseitigen Positionen, daran spalten sich die Meinungen und die Äußerung und nicht selten führt es eben zu Distanzierung. Und eine Distanzierung, die dann nicht nur wie jetzt hier vorschriftsmäßig auf 1,50 Meter Abstand mit genug Raum dazwischen gesetzt ist, die Stühle, sondern es führt zu einer Distanzierung, wo die Gräben in den Beziehungen zwischen Menschen und nicht selten bis hinein in die eigene Familie so tief gezogen werden, dass sie kaum noch zu überbrücken sind. Und in dieser ganzen Beobachtung bewegt mich, liebe Freunde, das Wort, das seit Anfang dieses Jahres für die Gemeinde Jesu und für uns Christen als Jahreslosung gegeben ist. Aus Lukas 6, aus der Rede des Herrn Jesus, der Vers 36, wo er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und mit Vater meint er den Vater im Himmel, Gott, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, von dem wir gehört haben, dass er ein barmherziger Gott ist, sowohl im Psalm als auch in den Lesungen. Seid barmherzig. Was brauchen wir, ihr lieben Freunde, wenn es um das Thema Barmherzigkeit geht? Zum Herrn Jesus kommt einst ein gebildeter Mann und stellt ihm die Frage, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Diese Frage, die wird ja heute in dieser Form wahrscheinlich kaum noch gestellt. Und doch geht es dabei um tiefgründige Angelegenheiten unseres Lebens, nämlich um den Sinn des Lebens und das Ziel des Lebens. Ihr lieben Freunde, wenn mit dem Tod alles aus ist, dann ist doch der Sinn des Lebens, mach das Beste aus dem, was du heute hast, weil mit dem Tod ist alles vorbei. Das hat schon Salomo als der Prediger der Weisheit festgestellt. Nur dieser gebildete Mann aus den Reihen der Schriftgelehrten stellt dem Jesus die Frage nach dem ewigen Leben, weil er erkannt hat, dass eben mit dem Tod nicht alles aus ist. Im Alten Testament wird gesprochen von denen, die gestorben sind, dass sie entschlafen sind und versammelt wurden zu den Vätern. Das heißt also, da ist ein Platz, wo die weiter sind. Und auch heute, obwohl verbal wahrscheinlich fast alle Menschen bekennen, mit dem Tod ist alles aus und das ist mal zu Ende, im tiefen Innern tragen die meisten die Ahnung oder die Sehnsucht, es geht weiter, es gibt noch etwas danach. Sie bringen es meist nur anders zum Ausdruck. Wenn zum Beispiel Kinder fragen, wenn ein Familienmitglied gestorben ist, wo ist denn der Opa oder die Oma? Oder wo ist der Papa und die Mama, die möglicherweise frühzeitig gestorben sind? Was gibt man denn diesen Kindern zur Antwort? Der ist jetzt verbrannt oder ist jetzt beerdigt und verwest und ist halt jetzt fort, gibt es nicht mehr aus? Nein. Die sagen, der ist jetzt irgendwo an einem besseren Ort. Der Opa oder die Oma, die sieht jetzt nach uns, passt auf uns auf, hört uns, beschützt dich oder wir werden uns irgendwann mal wieder sehen, wenn wir auch dorthin kommen. Das sind also Redewendungen, die Menschen gebrauchen. Wollen sie damit nur etwas vertuschen und ein Kinderherz ein bisschen beruhigen? Nein! Aus dem tiefsten Innern spricht damit auch die Sehnsucht, das Leben kann nicht einfach nur mit dem Tod aus sein. Es gibt mehr, was darüber hinausgeht. Und deshalb meine ich, ist auch für uns diese Frage dieses gebildeten Mannes sehr relevant, ernst zu nehmen und wichtig. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Und der Herr Jesus stellt ihm irgendwo so eine verblüffende Antwort und sagt, was steht im Gesetz des Mose? So als würde er heute jemanden fragen, du hast doch im Konfirmandenunterricht mal im Katechismus gelernt, was steht denn da drin? Das müsstest du doch eigentlich wissen. Und der kluge Mann gibt ihm zur Antwort und sagt, ja, im Gesetz steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. So steht es in 5. Mose Kapitel 6. Oh ja, sagt Jesus zu ihm, da hast du genau richtig geantwortet. Mach das, was du gelernt hast und was im Gesetz steht. Und alles ist gut, die Frage nach dem ewigen Leben ist dann damit beantwortet. Klug, wie wir Menschen sind, wenn uns jemand sagt, mach das, da wird gefragt, ja, wie soll ich es denn machen? Wer ist denn mein Nächster? Und auf diese Frage, da erzählt ihm Jesus die bekannte Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten diese Geschichte kennen, deshalb will ich sie nur so in Stichworten wiedergeben von dem Reisenden, der unterwegs ist von Jerusalem nach Jericho und dann unterwegs von Wegelagerern überfallen wird und die ihn ausplündern und prügeln und halbtot am Wegrand liegen lassen. Des gleichen Weges kommt ja dann der Priester daher, sieht den Mann da liegen, geht an ihm vorbei, macht einen Bogen drumherum und zieht seinen Weg weiter. So sieht auch ein Levit, der auf diesem Weg kommt, den liegen und geht ebenfalls dran vorbei und weiter. Und dann heißt es, da kommt ein Samariter. Gut, die Herkunft dieser Leute muss ich jetzt nicht groß erwähnen, aber das würde so sein, wie wenn hier ein Ausländer oder ein Asylant kommt vorbei, der sieht den da liegen und sagt, ach du meine Güte, der arme Kerle, geht hin, beugt sich zu ihm nieder, sieht, was da passiert ist, behandelt seine Verletzungen mit Öl und mit Wein und mit was immer er an Verbandsmöglichkeiten oder Mitteln hat, Rock oder Mantel, lädt ihn auf sein Reittier, bringt ihn in die nächste Herberge, versorgt ihn dort besser und vorzüglicher, und dann bleibt er die Nacht da und sieht nach diesem Mann. Und am nächsten Morgen sagt er dem Wirt in dieser Herberge: Hör mal, ich muss ein bisschen meinen Weg weitergehen, aber bitte pflege du diesen Mann, bis er wieder gesund ist und selber auf die Beine kommt. Und hier hast du noch Geld für die Pflege. Wenn das nicht genügen sollte, auf meinem Weg zurück komme ich dann vorbei und dann würde ich dir den Rest noch erstatten. Das ist so in Kurzem die Geschichte, die Jesus diesem Mann erzählt, und fragt ihn dann: Was denkst du, wer von den dreien war jetzt der Nächste zu dem, der unter die Räuber gefallen war? Und dann antwortet der Mann, der ihm die Barmherzigkeit getan hat, der Mitleid hatte und ihm die Barmherzigkeit tat. Ja, und dann sagt Jesus zu ihm: Klasse, hast du richtig erkannt. Geh hin und handle ebenso. Mach das Gleiche. Und da endet die Geschichte. Barmherzig sein, Mitleid haben, selbstlos helfen. Das ist es, was Jesus hier vorschlägt und sagt. Und das betrifft unseren Nächsten. Und dann ist der Nächste nicht derjenige, der, was weiß ich, 5 Städte weiterlebt, sondern der wahrscheinlich mir genau jetzt am nächsten steht oder lebt oder vielleicht auch vor den Füßen liegt. Barmherzigkeit, leben nach dem Prinzip Jesu. Er sagt: Seid barmherzig. Ich habe entdeckt, Barmherzigkeit ist in unserer Sprache eher ein altmodisches Wort. Gemäß Duden gehört es in den kirchlichen Sprachgebrauch und wird hauptsächlich in der christlichen Sprache gebraucht. Hat eine eindeutig christliche Prägung. Das ist ja schon negativ ausgedrückt, wenn heute jemand sagt, es hat etwas eine christliche Prägung und kirchlich, dann ist das ja für 70-80% der Bevölkerung schon eigentlich nicht mehr annehmbar. Weil Kirche und Christsein ein bisschen einen negativen Anstrich haben und in Verruf geraten sind. Und die Frage ist, ob das nur an den Kirchenoberen liegt oder auch an dem christlichen Bodenpersonal und Fußvolk, zu denen wir und ich genauso gehören. Ein spezifisch christliches Wort. Im Alltag redet man wahrscheinlich eher von Humanität, von Mitmenschlichkeit, von Solidarität. Das wird ja heute häufig gebraucht, und manchmal auch von Nächstenliebe. Wenn jemand barmherzig ist, dann sagt man, der war human, der hat sozial gehandelt, der hat sich menschlich eingesetzt oder mitmenschlich wirklich mal was Gutes getan. Diese Person ist gütig oder selbstlos, hilfsbereit. Das sind alles Begriffe, die einen gewissen Teilaspekt der Barmherzigkeit sicherlich aufgreifen, aber nicht wirklich das erfassen, was dieser Begriff und dieses Wort meint. Der Herr Jesus zielt tiefer. Bei Barmherzigkeit geht es um eine Gesinnung des Herzens, ihr lieben Freunde. Da ist die innere Einstellung des Menschen gefragt. Barmherzig sein, das ist eine Lebensweise, wo der Motor oder die Antriebskraft dafür die Liebe ist. Und deshalb muss man Barmherzigkeit und barmherzig sein eigentlich nicht definieren und drüber nachdenken. Liebe zeigt sich durch Handlung. Helmut Thielicke, der Theologe, der zunächst in Stuttgart war und dann später in Hamburg gelehrt hat und gepredigt, der sagt: Manches erkennt man nur im Tun und im Praktizieren. Barmherzigkeit. Da geht es um ein gewisses Mitgefühl, das vom Inneren her bewegt wird, zu helfen, anderen Gutes zu tun. Barmherzigkeit ist immer irgendwo eine Aktion, immer eine Tat, immer eine Handlung. Betrifft immer den Umgang miteinander. Dr. Manfred Sitzmann, er war ehemals Dozent für Kirchengeschichte und ist jetzt seit 2012 Krankenpfleger, der stellt die Frage, ist Barmherzigkeit nicht ein problematisches Wort in unserer Zeit heute? Und verbindet das eigentlich mit seiner ursprünglichen Bedeutung. Der Sitz der Barmherzigkeit ist im Innern. Das betrifft vom griechischen Wortstamm her Herz, Leber, Lunge, Eingeweide, Därme. Wenn bei Jesus gesprochen wird, dass er barmherzig war oder Mitleid hatte, dann ist dieses Wort splachnizo. Das heißt, es hat ihm eigentlich sein Innerstes umgedreht. Wenn das Leid oder Elend eines anderen einem nahe geht, dann sagt man manchmal, das hat mir jetzt auf den Magen geschlagen oder das geht mir das Herz oder schnürt mir fast die Luft ab oder dreht mir die Därme um. Das sind so Begriffe, die wir gebrauchen, wenn uns Not und Leid irgendwo besonders anfechten. Und Barmherzigkeit kommt dann da heraus, wenn es mir schon so an das Innere geht, dann muss ich diesem anderen helfen, da muss was getan werden, dass das abgeschafft wird. Dieses Empfinden setzt in Aktion und bringt vorwärts. Heinrich Langenberg definiert im biblischen Begriffslexikon und sagt, Barmherzigkeit ist diejenige Seite der Liebe, die nicht nur von Mitleidsgefühlen für das Elend und die Erbärmlichkeit des Armen und Elenden ergriffen wird, sondern die auch angetrieben wird, das Mitleiden durch die helfende Tat abzuwenden oder zu lindern, zu bessern. Barmherzigkeit, in Deutsch ein zusammengesetztes Wort aus Arm und Herz. Und deshalb definiere ich immer gerne, es ist der Arm, der vom Herzen bewegt wird, etwas Gutes zu tun, was dem anderen nützt und hilft. Barmherzigkeit. Wie bekommen wir so ein Herz, das unseren Arm bewegt? Am Beispiel von dem barmherzigen Samariter hatte Herr Jesus diesem reichen Mann sozusagen gezeigt, wie gelebte Nächstenliebe und Barmherzigkeit im Einzelfall aussehen kann. In einem anderen Gleichnis, in Matthäus 25, wo vom Ende der Welt und vom Wiederkommen Jesu gesprochen wird, erzählt Jesus ein Beispiel von der Scheidung von den Schafen, von den Böcken. Und dass die Gerechten und die Ungerechten da geteilt werden. Die einen geht ein zur Herrlichkeit meines Vaters und die anderen, die dann in die Verdammnis geschickt werden. Und jeweils die Gruppen, die dann dort unterschieden werden, die fragen, warum kommen wir dahin und warum müssen wir dorthin? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist ein bisschen verblüffend, weil er sagt, ach, was ihr einen für diesen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Denn ich war krank, ihr habt mich besucht, ich war hungrig, ihr habt mich gespeist, ich war nackt, ihr habt mich gekleidet, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Und so werden da so 6 Bereiche der Wohltätigkeit an anderen aufgezählt. Und dann fragen die Leute erstaunt, aber wann haben wir dich denn nackt gesehen oder krank oder hungrig oder so? Ja, und Jesus sagt ganz einfach, was ihr einem dieser geringsten Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan, interessanterweise. Und die zur Linken, die dann ins Verderben geschickt werden, denen sagt er den Gegensatz dazu, was ihr einem dieser meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir ja auch nicht getan. Und so gibt es in dieser Geschichte eine ganze Menge Anknüpfungspunkte für Sozialtätigkeit oder kreatives und barmherziges Handeln. Aber im Innern gehen diese Taten noch eine Stufe tiefer. Jesus sagt, mir getan. Das heißt also, an dieser Stelle setzt sich Jesus im Prinzip mit unseren Mitmenschen gleich. Mir könnt ihr im Gottesdienst dienen, da sitzt ihr da und da geht das wunderbar. Aber da draußen, im täglichen Miteinander, da habt ihr sowohl mich vergessen als auch den Nächsten. Und Jesus sagt, was da geschieht an Werken der Barmherzigkeit, das tut ihr mir. Und diese Gleichstellung, die hat damals die Zuhörer völlig ausgehebelt, dass die Werke der Barmherzigkeit letztlich, was wir einem unserer Nächsten tun, dass das an Jesus getan ist, dass er sich hier in gewisser Weise mit der Armut und dem Leiden seiner Nachfolger und Nachfolgerinnen, seiner Geschöpfe identifiziert und sagt, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann kümmert euch auch um eure Mitmenschen und vergesst die nicht. Und das beste Beispiel ist Jesus ja selbst. Er ist der Barmherzige. Er ist der, der Barmherzigkeit gelebt und gezeigt hat. Zu den Menschen gegangen, zu denen keiner ging. Hat zusammengebracht und zueinander geführt, was normalerweise nie zueinander gekommen wäre. Hat Lebensperspektiven eröffnet für Menschen, die alle Hoffnungen aufgegeben haben und wo alles verloren erschien. Er hat auf sich genommen, woran Menschen litten und womit sie sich abmühten. Und er hat all das mit ans Kreuz getragen. Und mit der Hingabe seines Lebens und seinem Blut, das für uns vergossen wurde, erwirkt er Vergebung von Schuld, Befreiung von Lasten, Vergebung der Sünde, Versöhnung mit Gott und auch der Menschen untereinander. Er entlastete Gewissen, gab Heilung und ermöglicht Neuanfänge. Regt zu tätiger Nächstenliebe an, weckt das Vertrauen zu Gott und stärkt den Glauben. Das Zeichen dafür ist nicht nur, dass das Kreuz leer ist, sondern dass auch das Grab leer und offen ist. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und damit ist eben das Leben nicht mit dem Tod aus, sondern es gibt ein ewiges Leben. Und dafür sind wir, du und ich, in gleicher Weise bestimmt. Und um das zu erreichen und dorthin zu kommen, ist es auf der einen Seite das anzunehmen, was Jesus für uns am Kreuz gewirkt hat. Und damit verbunden aber auch seine Gesinnung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, denn selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Was würde das sein, wenn wir so leben? Aus dem Beispiel vom barmherzigen Samariter würden da in der, ich sag's mal so, in Jesu Pädagogik ein paar Punkte hervorspringen. Das hieße, die Not des anderen erkennen, sich dahin sehen und nicht abwenden. Das hieße, sich von dem Schicksal oder Leid eines Mitmenschen innerlich berühren lassen und deshalb mitleiden. Und daraufhin dann neue Prioritäten setzen. Die eigene Zielgerichtetheit einmal aufgeben und sagen, der ist jetzt für mich dran und da bleibt alles andere liegen. Umplanen. Und deshalb vielleicht auch mal neue Wege gehen. in der jeweiligen Situation das Bestmögliche tun mit den einfachen Mitteln, die einem selbst zur Verfügung stehen. Und dabei doch Nachhaltigkeit im Blick haben. Wenn er längere Hilfe braucht, sorge du für ihn. Und ich will aber dazu beitragen, dass du dabei nicht zu kurz kommst und ein Verlustgeschäft machst. Nachhaltigkeit, eigene Mittel einsetzen, das, was ich habe und was mir zur Verfügung steht. Und dann auch die Kommunikation im Miteinander auf der Ebene, wo man sich gut verstehen kann. Jesu Lebensprinzip, seid barmherzig. Weil er wusste, indem wir barmherzig werden, finden wir einen ganz anderen Zugang, sowohl zu unserem Nächsten als auch zu Gott und im Letzten auch zu uns selbst. Wie würde es denn in der Schule aussehen, wenn die Mitschüler Barmherzigkeit leben würden? Wie würden sie die Laras dieser Welt und ihren Kollegen sehen, die neu da sind und sich völlig einsam und hilflos vorkommen? Da würde man auf sie zugehen und sie in unsere Umgebung aufnehmen. Da würden dann die Begegnungsebenen im Klassenzimmer oder im Gemeindesaal oder auf dem Pausenhof dieser Welt zu Begegnungsstätten werden, wo man sich beachtet, wo man sich einbezogen fühlt und aufgenommen und mitgenommen weiß. Da würde auch die Gemeinde ein Ort sein, wo man aufeinander zugeht, Heilung erlebt, Trost erfährt, geistliche Erneuerung mitbekommt und Auferbauung und Stärkung und Ermutigung erlebt. Dass einer sagen kann, das hat mir jetzt gut getan, dass ich bei euch war. So wie es mir gut getan hat, heute mit euch dieses Evangelium zu teilen, in der Anregung, dass es dann auch anderen gut tut, denen ihr begegnet und die, an die Gott euch setzt, als die Nächsten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, denn selig sind die Barmherzigen. Sie werden auch Barmherzigkeit erlangen. Amen.